1919, das Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, das erste Friedensjahr. 100 Jahre ist es her. Alte Strukturen waren wie weggeblasen. Der Kaiser war im Exil und in Versailles wurde Deutschlands Kriegsschuld taxiert. In Berlin tobte der Spartakistenaufstand und in Weimar trat die Nationalversammlung erstmals zusammen. Allen war klar, Neues musste her und zwar sofort. Kurzum, ein Jahr des totalen gesellschaftlichen Umbruchs und gerade deshalb auch die große Chance für die Frauen. Darüber hat die Autorin Unda Hörner ein Buch geschrieben. 1919, das Jahr der Frauen heißt es. Und ich begrüße Unda Hörner bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
Ja, hallo.
Frau Hörner, das Jahr 1919, das hat es politisch ganz schön in sich. Ich habe es gerade kurz skizziert. Was hat dieses Jahr denn insbesondere für die Frauen gebracht?
Also der ganz große Termin für die Frauen war der 19. Januar 1919. Da durften sie nämlich das erste Mal an die Urnen schreiten. Also Frauen hatten erstmals das aktive und passive Wahlrecht. Das heißt, sie konnten nicht nur wählen, sondern sich auch wählen lassen. Und der Erfolg war also ganz groß. Frauen machten also ganz stark Gebrauch von diesem neuen Recht. Und im ersten Parlament saßen dann 37 Frauen, was eine ganze Menge ist. Und die prominenteste, die wir heute kennen, ist Marie Juchatz. Die hielt als erste Frau im neuen Parlament eine Rede, die sie begann mit sehr verehrte Herren und Damen. Und das löste große Heiterkeit aus, natürlich in den Reihen der Herren, die sich aber schließlich dran gewöhnen mussten, dass Frauen nun auch mitreden durften.
Das hatten Sie vorher noch nicht gehört?
Nein.
Das war neu. Sie haben ja schon eine ganze Reihe Bücher geschrieben, in denen es häufig um Persönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts geht. Also Sie haben zum Beispiel geschrieben über Franz Kafka und über Felice Bauer, über Elsa Triolet und Louis Aragon, über die Frauen der Surrealisten und über Pariser Fotografinnen der 20er und 30er Jahre, um nur einige wenige zu nennen. Hatten Sie bei früheren Recherchen denn schon das Gefühl, das Jahr 1919, das ist ein ganz besonderes Jahr?
Das ist natürlich insofern ein besonderes Jahr, weil da die ganze Weltordnung im Grunde genommen in Frage steht. 1919 steht die ganze Weltordnung in Frage, weil der Erste Weltkrieg nun alles durcheinander geworfen hat. Also die K&K-Monarchie ist Geschichte. Es werden ganz neue Grenzen gezogen. Und vor allen Dingen im besiegten Deutschland muss man sich eben überlegen, wie geht es jetzt weiter? Wir haben keinen Kaiser mehr, wir wollen eine Republik. Und die wird, ja, wie soll ich sagen, unter Schmerzen geboren, weil eben die Spartakisten, denen reicht es nicht, eine Sozialdemokratie. Die Kämpfe werden blutig niedergeschlagen im Januar. Und Rosa Luxemburg ist das prominente Opfer, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Also es ist dann schließlich die Republik hart und blutig erkämpft. Und dann muss man eben zusehen, wie die ganze Bürokratie zum Beispiel und auch die Pädagogik, wie sich das dann eben wieder neu ordnet in einer ganz neu aufgestellten Gesellschaft.
Sie haben gerade schon Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angesprochen. Mit den beiden beginnen Sie auch in Ihrem Buch. Mhm. Sie beschreiben das sehr szenisch, wie die beiden von Freikorps verfolgt werden und in einer Wohnung aufgestöbert werden, in der sie sich versteckt haben und wie sie dann verschleppt werden. Das ist sehr anschaulich, wie Sie das beschreiben. Lagen Ihnen diese beiden besonders am Herzen oder gab es andere Figuren, die Ihnen besonders viel bedeutet haben in Ihrem Buch?
Das ist natürlich ein ganz trauriger Auftakt für dieses Buch, aber es passiert nun mal im Januar und da ich das Buch chronologisch aufgebaut habe, ist das erste Kapitel eben dieses Kapitel mit dem Mord an Liebknecht und Luxemburg.
Ja, ihre Leiche wird auch erst sehr viel später gefunden im
Berliner
Tiergarten.
Ja, das zieht sich so durch das halbe Buch. Erst im Mai wird die Leiche gefunden.
Ja.
Im Landwehrkanal in Berlin.
Sie haben das Buch chronologisch geordnet, Sie hatten es gerade schon gesagt, nach Monaten geordnet, das heißt 12 große Kapitel von Januar bis Dezember. Warum diese chronologische Gliederung? Man hätte es auch thematisch angehen können, ein Kapitel Politik, ein Kapitel Pädagogik, Reformpädagogik, ein Kapitel Sexualität oder sowas.
Ja, diese thematische Ordnung bzw. biografische Ordnung, je Kapitel eine Frau, das erschien mir zu konventionell und langweilig. Und darum habe ich es chronologisch geordnet, weil man natürlich von Januar bis Dezember auch eine ganz andere Stimmung transportieren kann. Im Januar startet noch alles nach Versailles, wo die Friedensverhandlungen beginnen und man ist gespannt, erhofft sich natürlich auch in Deutschland gnädige Bedingungen für den Frieden. Und als es dann raus ist im Spätsommer, was das für Deutschland bedeutet, diese hohen Reparationszahlungen zum Beispiel und weiterhin die Besetzung des Rheinlands, da ist die Enttäuschung natürlich groß. Und jemand wie Käthe Kollwitz, die 1919 auch eine große Rolle spielt, als erste Frau in der Preußischen Akademie der Künste. Käthe Kollwitz, die immer auf der Seite der Armen und Geknechteten ist, die sieht die Katastrophe kommen, weil sie sagt, so werden die Armen noch ärmer. Durch diese Bedingungen wird das soziale Elend bestimmt nicht gelindert.
Ich musste beim Lesen auch teilweise an eine Art Fernsehserie denken. Also jeder Monat als eine Art Folge innerhalb dieser Serie, in der ich dann als Leserin immer wieder einigen der Frauen begegnet bin, bei denen quasi vorbeischauen konnte. Hatten Sie diese Assoziation auch beim Schreiben?
Ja, klar. Das hat mir auch Spaß gemacht, sozusagen am Ende jedes Monats so eine Art Cliffhanger, wie das bei den Telenovelas zum Beispiel genau. ist, zu schreiben, damit man dann auch gleich im nächsten Monat weiterlesen mag. Klar.
Sie haben versucht, so schien es mir zumindest, eine ausgewogene Auswahl zu treffen, also Frauen aus allen Bereichen einzuarbeiten. Also zum Beispiel Else Lasker Schüler spielt eine große Rolle, dann als Autorin, Käthe Kollwitz, sie nannten sie gerade, als Künstlerin, Marie Juchatz als Politikerin oder Coco Chanel als Modedesignerin oder auch Marie Curie als Naturwissenschaftlerin. All diese Frauen mit ihren verschiedenen Professionen sind dabei. War das von Anfang an Ihr Ziel, auch Frauen aus allen gesellschaftlichen Bereichen vorzustellen?
Das Auswahlkriterium war ganz klar. Ich nehme Frauen, für die dieses Jahr 1919 eine besondere Sternstunde darstellt. Also erste Frau im Parlament, erste Frau in der Akademie und jemand wie Coco Chanel, die hat die Lizenz für das berühmte Parfum Nummer 5 erworben, womit sie also wirklich katapultiert wurde in den Himmel der großen Couturiers, die dann eben auch Kosmetiklinien machen, ist ja heute auch so üblich. Oder zum Beispiel Hannah Höch, die hat ihre erste Dada-Collage gemacht. Das klingt jetzt erstmal so, naja, warum 1919 Dada-Collage? Das könnte jetzt ja auch ein bisschen später gewesen sein. Warum ist das für dieses Jahr so bedeutend? Ja, es ist vielleicht nicht unmittelbar politisch, so eine Collage. Aber das Rohmaterial für eine Dada-Collage stammte aus Zeitungen. Und das war das Medium der Stunde. Ja.
Ich dachte allerdings bei der Lektüre auch, das sind ja alles gebildete Frauen. Mhm. Ist das Jahr 1919 wirklich das Jahr der Frauen oder eher doch das Jahr der gebildeten Frauen?
Naja, also Bildung kann man natürlich nicht hoch genug einschätzen. Das sind alles Frauen, die großen Wert darauf gelegt haben, ihre neu erworbenen Kenntnisse oder eben auch ja einfach ihr Selbstbewusstsein nach außen zu tragen und eine Art gesellschaftlichen Fortschritt damit zu bewirken.
Berlin ist in Ihrem Buch sehr wichtig, steht zentral, wobei Berlin nicht die einzige Stadt ist, über die Sie schreiben. Also Sie schreiben auch über München, über Prag, sehr viel über Paris.
Nicht zu vergessen Stuttgart, die erste Waldorfschule.
Ja, ganz genau. Und auch Clara Zetkin ist auch in Stuttgart beheimatet gewesen. Also Sie entwerfen so eine Art literarische Geografie, so für den engeren europäischen Raum, würde ich mal sagen. Trotzdem kommt Berlin am häufigsten vor und auch am differenziertesten. Ist denn 1919 vor allem auch ein Berlin Jahr oder zumindest ein Jahr für die städtische Frau?
Naja, Berlin war die Hauptstadt, obwohl die Weimarer Zeit eben in Weimar begann, wo die erste Nationalversammlung getagt hat, weil die Unruhen in Berlin, das war zu riskant, man ist dann lieber in die Provinz gegangen. Auch das Bauhaus wurde ja bekanntlich in Weimar gegründet, 1919 im April. Aber Berlin war natürlich die Drehscheibe für bestimmte, ich sag mal so ganz liberale und bahnbrechende Entwicklungen. Also zum Beispiel das Institut für Sexualforschung von Magnus Hirschfeld, dem auch viele Frauen anhing, also Helene Stöcker, die hat ganz eng mit Magnus Hirschfeld zusammengearbeitet, wenn es um Geburtenregelung zum Beispiel ging. Und das kann man sich natürlich ganz schlecht irgendwo in einem braven Provinzstädtchen denken. Das war die Metropole Berlin, wo es also auch eine große Lesben- und Schwulenszene gab. Natürlich längst nicht so anerkannt wie heute, aber eben doch auch recht offen. Ja. Und was natürlich für mich auch ganz wichtig war, war Paris sozusagen als Kontrast zu Berlin, weil Paris, die Hauptstadt des siegreichen Frankreich, die mussten eben nicht so viel neu schaffen. Die hatten ihre Republik schon, das hatte eine Tradition und deshalb war es in Paris, anders als in Berlin, möglich, sich schon wieder ganz entspannt solchen Dingen zuzuwenden wie der Kreation eines Parfums.
Die schönen Seiten des Lebens, nicht so profund wahrscheinlich auch.
Doch auch, wenn man bedenkt, Marie Curie, die hat ihr Radiuminstitut gegründet.
Stimmt.
Und das hätte schon 4 Jahre zuvor aufmachen sollen, also 1914, aber dann kam der Krieg. Und durch den Krieg konnte Marie Curie allerdings ganz andere Sachen vermitteln. Also sie hat im Krieg, direkt an der Front, hat sie ihr Radium einsetzen können und die segensreiche Wirkung des Radiums eben lernen können, indem sie eben erkannt hat, im Lazarett, man kann bestimmte innere Verletzungen kann man durch das Radium sehen. Also welche verheerenden Folgen die Röntgenstrahlen auch haben können, das wusste man damals noch nicht.
Ja, das merkte sie erst sehr viel später, als sie auch feststellte, dass sie sich selbst verstrahlt hat. Ja. Es ist ein Buch ohne Fotos. Die Bilder haben Sie sich, so scheint es mir, für den literarischen Frauenkalender 2019 aufgespart, den Sie mit herausgegeben haben. Kann das sein?
Ja, also nein, die Bilder sind nicht aufgespart für den Kalender. Die Verlegerin und ich, wir haben lange darüber diskutiert, ob es ein Buch mit oder ohne Bilder werden soll. Und ich war dann erstmal für Bilder, weil ich dachte, Mensch, man muss doch sehen, um wen es da geht. Aber die Verlegerin, und das verstand ich dann als Kompliment, sagte, nein, du hast es so plastisch geschildert, wir machen es ohne Bilder. Und wie ich sehe, funktioniert es tatsächlich so. Also inzwischen bin ich da auch ganz der Meinung, dass es richtig war ohne Bilder. Der Kalender, der eben für das Jahr 2019 erschienen ist, über das Jahr 1919, das ist auch ein Frauenkalender und da sind dann eben die Bilder drin.
Der Kalender erscheint im selben Verlag, Ebersbach und Simon, und steht eben auch unter dem Motto Das Jahr der Frauen. Und es ist ein Kalender, den man sich hinhängen kann, vielleicht etwas größer als DIN A4, mit einem Kalenderblatt pro Woche. Und darauf hat man dann jeweils so ein Bild von einer Frau, ein Zitat von ihr oder über sie und einen kurzen autobiografischen Text. Wie sah denn Ihre Mitarbeit an diesem Kalender aus?
Ich habe die Hälfte der Blätter gemacht, das heißt also 26, und die Co-Autorin und Verlagsgründerin, Frau Ebersbach, hat die andere Hälfte gemacht. Also wir haben das sehr schön arbeitsteilig gemacht, das hat sich sehr gut bewährt.
Ist das eine andere Art von Arbeiten, wenn man so einen Kalender zusammenstellt, als wenn man an einem Buch arbeitet, weil man vielleicht kurze Texte schreiben muss?
Also für ein Buch mit 250, 300 Seiten, so wie das letzte hier, braucht man natürlich einen ganz langen Atem, das ist klar. Und diese Kalenderblätter, das sind alles sehr kurze Texte, aber man darf nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass ein kurzer Text unbedingt schnell gehen muss, weil er muss ja auch ganz genau recherchiert sein. Und bei diesen kurzen Beschreibungen der jeweiligen Frau, die in einer Woche vorgestellt wird, geht es darum, dass es sich nicht anhört wie ein schnell ergoogelter Text, also nicht wie ein Wikipedia-Eintrag, sondern dass immer auch eine kleine Geschichte damit erzählt wird.
Ich fand den Kalender sehr spielerisch auch, muss ich sagen. Es kommen auch Sportlerinnen drin vor, Tänzerinnen, also jetzt mehr als in Ihrem Buch. Und Sie haben auch einige sehr witzige Zitate ausgewählt, finde ich. Also Coco Chanel wird zum Beispiel damit zitiert, dass sie sagt, einer Frau ohne Parfüm ist keine Zukunft beschert. Das hat dann auch einen gewissen Witz, oder?
Also ja, Coco Chanel ist ja auch dafür bekannt, dass sie also Sachen sehr zugespitzt gesagt hat und sehr, sehr pointiert.
Ich finde aber auch, dass Ihr Buch viel frischer hat.
Danke.
Sie, ja, wirklich. Sie erzählen darin das Jahr 1919 ja auch im Präsens und also in der Gegenwartsform. Teils auch mal anekdotisch, was dem Buch, finde ich, eine große Gegenwärtigkeit verleiht. Ist das für Sie auch tatsächlich so, also dass das Jahr 1919 zwar 100 Jahre her ist, aber trotzdem für uns eigentlich noch sehr nah ist?
Ja, sicher, diese Errungenschaften, die 1919 gemacht wurden, das sind viele Dinge, die sind heute noch gültig. Also zum Beispiel der Stil des Bauhauses. Das ist alles stilbildend gewesen, was im Bauhaus entworfen wurde. Ja, oder eben das Frauenwahlrecht, das wurde uns nicht wieder genommen. Diese vielen schönen Dinge, die in diesem Neuanfang eben zu finden sind, das Frauenwahlrecht und so weiter, die sollte man doch sehr, sehr wertschätzen und auch als Wert hüten und schön aufpassen, dass einem das nicht wieder weggenommen wird. Also 1919 hält Hitler zum Beispiel seine erste Rede, was die große Frauenrechtlerin Anita Augsburg mitbekommt und dann eben sagt, man muss ihm irgendwie das Rederecht entziehen. Also wir sollten schön aufpassen, dass diese ganzen freiheitlichen Errungenschaften, wie sie eben auch 1919 zu sehen sind, dass wir die hüten und bewahren.
Und Herr Hörner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Wir sprachen über Ihr neues Buch 1919, das Jahr der Frauen, und über den Kalender, an dem Sie mitgewirkt haben. Der heißt der Literarische Frauenkalender 2019. Buch und Kalender sind erschienen im Verlag Ebersbach und Simon.